Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, Psalm 23, in der christlichen Welt, unter uns Christen, sicherlich einer der prominentesten Texte. Wenn du Leute fragst, welche Passagen aus der Bibel kennt ihr auswendig, ich denke mal, das ist ganz, ganz oben mit dabei. Im jüdischen Glauben ist es aber nicht anders. Es ist ja ein jüdischer Text. Es ist ja von David komponiert, getextet. Und bis heute, auch nach der Shoah, also auch nach 45, ein ganz fester Platz in den Gesangbüchern der jüdischen Gemeinde. Zum Beispiel bei Beerdigung. Bei Beerdigung, weil es Zuversicht gibt in diesem Psalm, dass auch dunkle Täler, Schattentäler, dass am Ende ein gedeckter Tisch ist. Die Feinde sitzen da noch, aber der Tisch ist sicher und du bist der Ehrengast. Und auch durch den Schatten oder durch das Schattental des Todes hindurch führt dich der Hirte zu diesem Tisch. Es verbindet. Wir haben hier Freitag eine Trauerfeier gehalten. Mechthild Schumann ist gestorben und ihr als Familie habt genau diesen Psalm ausgewählt. Habt ihn über ihr Leben gestellt. Und Mechthild, die hat das so gesagt vor 2 Monaten noch, das werde ich auch nie vergessen. Sie sagte, ah Lutz, ich weiß ja, wo ich hinkomme. Also sie sah schon das diesen Ehrengaststatus am Tisch des Hirten. Wein ohne Ende, Salböl auf dem Kopf. Sie sagt, da freue ich mich schon drauf. Aber ich weiß nicht, ob ich den Weg dahin schaffe. Ich muss jetzt durchs dunkle Tal. Nicht so einfach. Im jüdischen Glauben wird zum Beispiel an jedem Sabbat, wenn die dritte Speise gegessen wird, dann wird dieser Psalm noch einmal gebetet. Und ich kann mir vorstellen, also so nach dem dritten Essen am Feiertag, da sind die Leute entspannt. Und dann sehen sie nochmal die ersten 4 Verse, das ist Wanderzeit in diesem Psalm. 6 Verse gibt es, die ersten 4 Verse, das ist harter Alltag, das ist ja Tagwerk, das ist schwer. Und dann gibt es Vers 5 und Vers 6 und das ist Rückblick auf die Mühen sozusagen. Dafür ist ja der Sabbat, dafür ist ja der Sonntag bei uns da, dass du mal rausgenommen bist aus dem Stress des Alltags. Und so ist es in der Liturgie eines Feiertages im jüdischen Glauben ganz fest verankert. Ich stelle eine Frage und ich glaube, es gibt keine Antwort darauf, aber anhand dieser Frage gliedert sich jetzt meine Predigt. Ich habe mich gefragt, wann hat David diesen Psalm eigentlich geschrieben? Ich glaube nicht, dass irgendein Ausleger dazu viele haben dazu irgendeine Meinung, aber es weiß ja keiner letztlich. Ich nehme euch mal mit. Stellt euch mal vor, er hat das so mit 18 oder 17 oder so geschrieben. Dass er ihm dann aus der Feder geflossen ist. Ich könnte es mir vorstellen, durchaus. David ist ein junger Hirte. Er macht so seine Erfahrungen in der Zeit als Hirte, verantwortlich zu sein für seine Schafherde. Und er merkt ziemlich schnell, dass er einen viel besseren Überblick hat über das, wo es Futter und Weide gibt und wo nicht, als die Schafe selber. Er merkt ziemlich schnell, dass Krankheiten für Schafe den Tod bedeuten, wenn nicht ein Hirte sie pflegt. Sie sind darauf angewiesen, dass einer von außen kommt und es gut mit ihnen meint. Schafe können nicht so weit sehen und planen. Das können Schafe schon gar nicht. Und David weiß, dass deswegen diese Vertrauensbeziehung Hirte-Schaf so elementar ist. Die Schafe müssen wissen, das ist mein Hirte, seine Stimme erkennen. Und er kennt sie mit Namen, seine Schafe. Das alles sind Dinge, die David verinnerlicht in dieser Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass er so da sitzt, abends am Feuer als junger Hirte und denkt so, wow, guck mal, wie ich zu den Schafen bin, so ist ja auch Gott zu mir. Meine Angst, als junger Mensch Dinge zu verpassen in meinem Leben. Wenn ich da nicht dabei bin, wenn ich das nicht noch mitnehme und wenn ich diese Erfahrung nicht noch mache, dann wird das alles nichts mit mir. Die Angst brauche ich nicht haben, merkt David. Der Hirte hat mir eine große Weide zur Verfügung gestellt und er weiß auch, wo die Flops sind, wo man sich verrennen kann, was toll aussieht, aber am Ende Bauchschmerzen macht. Das weiß der Hirte. Und ich brauche diese Wege nicht auch noch gehen. David denkt sich vielleicht auch so, hey, Gott kennt mich schon mit Namen. Ich bin jetzt hier 18 und will mir einen Namen machen, will, dass ich unvergesslich bin. Und er sieht, Gott kennt mich ja schon lange. Ich habe ja schon lange einen Namen. Ich bin ja schon lange unvergessen. Und wenn er so rastlos und ruhelos ist und das Gefühl hat, ich bin hier übersehen in dieser Welt, dann tröstet ihn das. Gott kennt meinen Namen. Ich bin wichtig bei Gott. Und ich habe schon meinen Platz. Das ist, glaube ich, ein Lebensthema für jeden Menschen von uns. Aber vielleicht so in der Pubertät ganz besonders. Habe ich irgendwo meinen Platz? Gehöre ich irgendwo hin? Und David merkt, klar, ich habe sogar schon einen Platz, einen Ehrenplatz am Tisch Gottes. Als Ehrengast mit bestem Wein und fettestem Öl, also bestriechendstem Parfum sozusagen und Wellness und so weiter. Wow, das darf David sich immer wieder sagen, wenn sein Herz unruhig ist und er selber meint, sich einen Namen oder einen Platz machen zu müssen. Ja, vielleicht in diesem Alter geschrieben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, und da möchte ich euch jetzt mit hinnehmen, es könnte auch in der Mitte seines Lebens geschrieben worden sein. So vielleicht in der Zeit, wo er zum König so langsam wird, oder aber auch in der Zeit, wo er mit Bathseba eine katastrophale Affäre eingeht. In meiner Zeit als Schüler hatte ich einen Freund und die hatten einen ziemlich großen Garten. Und eine Zeit lang haben die ein Schaf gehabt, damit sie nicht so viel Rasen mähen müssen, glaube ich. Und die haben so ein Schaf gehabt und das war immer ganz witzig. Dann kam er mal morgens an und sagte, oh, ey, unser Schaf, das ist so dumm. Also ich zitiere jetzt nur so. Es ist wirklich so dumm. Und erzählt er mir, dass er gestern schon wieder, dann haben sie es angeflockt und richtig lange, lange Leine gemacht. Und irgendwann, nach 2 Stunden, hörte er so ein Splöken dieses Schafes. Was war los? Das hing dann da unten an diesem Flock und Kopf ganz nach unten. Das war 1000 Mal im Kreis gelaufen, immer die gleiche Richtung. Und das kam da alleine nicht mehr los, verstrickt. Und er hat gesagt, das ist zu blöd, dieses Schaf. Das kann auch denn nicht mal stopp und andersrum oder so. Das kommt da nicht drauf. Ich musste eingreifen und hey, du glaubst nicht, wie blöde Schafe sind. David, ich glaube, das hat er als kleines Kind schon gewusst und als König dann sowieso. Im Leben gibt es immer Gefahr. Im Leben gibt es immer Widerstände. Das sind Schwärmer, die meinen, im Leben hättest du nie mit Widerständen zu tun und nie Gegner sozusagen oder Feinde. Feinde von außen, Widerstände von außen. Zum Beispiel, als er von Saul verfolgt wurde, Neid und so, das war da so ein Thema und das ist für ihn nicht so einfach gewesen. Das war so manches dunkle Tal, durch das er gehen musste. Und da war Gefahr in diesem dunklen Tal. Und David hat gemerkt, Gott, mein Hirte ist bei mir und der hat verteidigt mich auch. Und interessant, in diesem Psalm wechselt es gerade in diesen Situationen, die Mechthild so beschrieben hat, ich weiß nicht, ob ich diesen Weg schaffe. Also wenn die Selbstsicherheit, der Zweifel so da ist, dann wechselt der Psalm in den Personalpronomen. Gott ist nicht er. Gott ist der gute Hirte, ich bin das Schaf, sondern du. Du bist mein guter Hirte. Beziehung, Vertrauen, Nähe entwickelt sich in diesen Zeiten der Bedrängnis, der Gefahr, der Schwierigkeit. Daraufhin kannst du dir gerne nochmal den Psalm angucken, wie genau da das wechselt. Und kennen wir doch auch, oder? dass da, wo es eng wird für uns, wir bei Gott Zuflucht suchen. Und gerade da ist Gott uns oft ganz, ganz besonders nah. Und ich denke mal, so in der Mitte seines Lebens könnte er sich denken, so gerade als König, boah, ich habe so viel geschafft. Ich habe so viel auch so gut geschafft. So viele Widerstände, die da waren, besiegt. Ich habe so viel geduldig getragen in meinem Leben. Ich bin nicht schnell frustriert gewesen, sondern habe durchgehalten. Ne, also nicht die Flinte ins Korn geworfen, sondern oh, das habe ich schon gut gemacht. Richtig. Ich habe Kämpfe geschafft. Und als er sich so auf seine Gefahren von außen konzentriert, da hat er fast übersehen, oder ich glaube, er hat es übersehen, dass es auch innen eine Gefahr gibt. Ich habe es so gut drauf, und das ist auch kein Größenwahn bei ihm gewesen mit 45 oder so, denn das, er hat es ja auch wirklich gut drauf gehabt. Es ist ja erprobt gewesen und nicht so eine Allmachtsfantasie. Ich kann's. Ich brauche Gott nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er mal irgendwann das so gesagt hat, ich brauche dich nicht mehr, Gott. Sondern es ist so Stück für Stück irgendwie vielleicht gekommen. Ich bin echt gut und Gott, ja, den brauche ich dann irgendwann mal wieder, wenn es mir schlecht geht. Er hat sich sicher in seinem Netz gefühlt, in seinen vier Wänden, in seinem Auto, was er sich selbst gekauft hat, in seiner Prestigesituation, die er sich selbst erarbeitet hat, in seiner Kraft, in seiner Erfahrung, dass er sich selbst auch seine eigene Orientierung, sein eigener Maßstab geworden ist. Wie so ein angeflocktes Schaf. Er selbst und immer weiter rumgedreht. Und dann passiert ihm das, dass er seinen treuesten Diener ans Messer liefert, Uriah, seinen Heerführer, ganz link, ganz, ganz abgründig heimtückisch, lässt er den sozusagen von hinten ermorden. Seine trauernde Witwe, die nimmt er in Besitz. Scheißegal, wie traurig sie ist, dass sie den Verlust ihres Mannes gerade verarbeitet. Er will seine Befriedigung. Und er nimmt sie in seinen Besitz. Und dann kommt dieser Prophet Nathan eines Tages vorbei. Und der selbstgerechte David erschreckt. Er schreckt über sich selbst. Und er sieht, dass er die innere Gefahr total nicht im Blick gehabt hat. Er schreckt sich und merkt, ich bin dieses Schaf. Und ich blöke da jetzt verzweifelt und ich komme da selbst nicht mehr raus. Habe ich mich selbst reinmanövriert. Das war jetzt mal nicht Saul oder so. Das war jetzt nicht irgendein Feind von außen, sondern ich selbst habe mich in den Tod gebracht. Psalm 51, wenn du den mal liest, da kehrt er seine inneren Gedanken nach außen. Immer du. Nicht mehr er, Gott, ist einer, der vergibt oder so, sondern du, Gott, hoffentlich bist du einer, der vergibt, denn in mir verschmachtet meine Seele. Und David ist zuversichtlich. Nicht, dass er sich da jetzt rausrettet, sondern dass Gott ihn befreit. An dieser Stelle einmal ganz kurz. Da ist das nicht ein Vorbild des Handelns, die Religion für David. Denn das weiß er, dieses Schaf ist zu blöd, vorbildliches Handeln jetzt selber zu tun. Sondern für ihn ist die Hoffnung, dass da einer kommt und ihn rettet. Wie er als Hirte das so oft bei seinen Schafen machen musste. Für Christen, Jesus, sagen ja viele, naja, also ob der wirklich gelebt hat und ob der Gottes Sohn war und so, das ist doch nicht so wichtig. Er ist ein Vorbild für mich. Was nützt ein Vorbild einem Schaf, was sich hier verstrickt hat und selber nicht mehr rauskommt? Das Schaf braucht kein Vorbild, sondern einen Hirten, der sich die Finger dreckig macht, der da jetzt hingeht und der das befreit, weil es selber das nicht kann. Jesus als Vorbild ist nett, aber es hilft mir nichts. Ich brauche einen Retter, der mich da rausholt. Ich glaube, David ist das ziemlich bewusst geworden in der Mitte seines Lebens, dass er das nicht schafft in dieser Krise. Kleiner Exkurs, Corona. Wozu bist du fähig? David hat gedacht, er ist ein super Typ. Und dann merkt er, wozu er fähig ist. Zu Mord und zu Übergriffigkeit. Diese Krise bringt das ans Licht. Corona bringt auch manchmal so einiges ans Licht, wozu ich fähig bin. Klopapier, Nudeln gab es nicht mehr oder es gab nur noch eine Packung. Und dann sich zu disziplinieren und dann zu sagen, nein, es stimmt wohl, dass genug für alle da ist. Dann merkst du auf einmal, wie egoistisch du bist. Oder Menschen, die hochgradig regelkonform leben, sind auf einmal der Meinung, eine Maske so in der im Inneren so zu tragen, also das müssen sie nicht, das brauchen sie nicht. Was ist denn da los? Solange ich die Regeln mache und sie gut finde und sie mir nicht wehtun, müssen alle die halten. Aber wenn ich sie nicht mehr so ganz so gut finde, dann bin ich Herr über alle Regeln. Interessant. Oder Menschen, an denen ich in letzter Zeit so vorbeigefahren bin, mit meinen Kindern auf dem Fahrrad, und der blanke Hass ist mir entgegengekommen. Zwischen Angst und Hass ein Blick, weil wir die Superspreader sind, die sie jetzt hier fast im Grunde genommen töten, dadurch, dass wir einfach nur hier eine Fahrradtour machen. Unglaublich. Wahrscheinlich Menschen, die von sich sagen würden, wir sind total richtige Menschen. Wir sind gute Humanisten. Oh, wow, wow. Und bei mir selbst Ängste und so weiter. Gut, ich glaube, das ist deutlich, dass wir einen Retter brauchen und nicht nur ein Vorbild. Ein Hirten, der uns da rausholt. Vielleicht hat David es aber auch am Lebensabend geschrieben. Könnte ja sein. Mit 80 blickt er noch einmal so zurück auf sein Leben und er hat eine besondere Position, die des Ehrengastes. Die Feinde sind zwar da, aber der Tisch ist gedeckt und er sitzt bei seinem Hirten und er blickt zurück. Jetzt ist nicht mehr so Laufen angesagt, jetzt ist einfach Sein angesagt. Er denkt nochmal so, wow, wie hat Gott mir eigentlich Fürsorge angedeihen lassen? Habe ich manchmal nicht so gemerkt, aber im Nachhinein sehe ich da ganz feines Leiten des guten Hirten. Dinge, die ich geschenkt bekommen habe, die ich mir nicht kaufen konnte, die ich mir auch nicht erarbeitet habe. Ich kann mir vorstellen, dass er an dem Tisch sitzt und dankbar ist. Dass Gott ihm vergeben hat und dass Gott immer an ihn geglaubt hat und immer weitergegangen ist mit ihm. Ein jüdischer Rabbi, den habe ich in der Vorbereitung hier für diese Predigt gelesen, der hat davon erzählt, sie machen in ihrer jüdischen Gemeinde Kurse geistlichen Reifens. Das ist ihnen wichtig. Und eine geistliche Reise zur geistlichen Reife. Und in diesen Kursen gibt es einen Abend, davon hat er erzählt, da gibt es so einen Tisch. Und du sitzt auf der einen Seite und dann wirst du vorher gefragt. Da sind noch so drei Stühle auf der anderen Seite. Und das sind die Stühle für deine Widersacher, für deine Gegner, das Angesicht deiner Feinde. Und dann darfst du dir überlegen, wen lädst du noch ein zu diesem Essen? Du bist sicher vor ihnen, denn der Hirte schützt dich. Aber sie sind da nun mal im Angesicht, also sie bilden sozusagen dort die Zuschauer. Und dann hat dieser jüdische Rabbi gesagt, sowas wie, mein schärfsten Kritiker, dem darfst du dann mal zum Beispiel Danke sagen für die ganze kostenlose Beratung, die du von ihm gekriegt hast. Oder vielleicht lädst du Corona ein und sagst, Corona, du hast da auch einen Platz. Du warst echt mies, ungerecht und du gefällst mir überhaupt nicht. Aber ich habe irgendwie trotzdem gelebt. Ich habe zum Trotz gefunden. Trotz dieser ganzen Grenzen, die du versucht hast mir zu geben, konnte ich leben. Und dieser Trotz in mir, der ist erstaunlich stark in mir geworden. Ich weiß nicht, wenn du so einladen würdest. Puh, keine einfache Übung, aber im jüdischen Glauben offensichtlich etwas, was tatsächlich so mal praktiziert wird. Spannend. Und dann am Ende sagt David so als 80-Jähriger, Saul hat mich zwar mal verfolgt, Feinde haben mich verfolgt, aber das war alles nix. Jegliche Paranoia ist nix gewesen gegen den einen, der mich verfolgt hat und nicht losgelassen hat. Gottes Güte nämlich und Gottes Barmherzigkeit, die sind mir Tag für Tag bis zum Ende meines Lebens auf den Fersen geblieben. Und sie haben mich nicht aus den Augen gelassen und am Ende haben sie mich auf jeden Fall bekommen. Amen.